Okay, ich hatte ein schönes Konzept mir rausgesucht und ausgedruckt und mitgebracht. Und dann auf der langen Autobahnfahrt habe ich dann gedacht, nee, das ist nicht, was ich heute Abend machen soll. Und vielleicht mache ich einen Teil davon dann am morgen Nachmittag. Aber was ich jetzt gerne machen würde, ist was sehr, sehr Einfaches, aber was ganz Schweres und etwas ganz, ganz Grundlegendes. Ohne das funktioniert ein Christsein nicht und ohne das funktioniert auch Gemeinde nicht, jedenfalls nicht Gemeinde nach dem Neuen Testament. Ein Imitat von Gemeinde funktioniert ohne das, aber wirkliche Gemeinde funktioniert niemals ohne das. Und lass uns einmal starten an einer Schriftstelle und dann habt ihr schon eine kleine Idee, um was es geht. Hebräer, Kapitel 6. Und hier nur ein Vers jetzt, Vers 11. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Ich möchte euch anregen und ermutigen, nachzudenken und darauf fokussiert zu sein, diese ganze Frage Motivation. Wo kommt meine Motivation her und wie bewahre ich oder wie wecke ich meine Motivation? Hier ist es, wird es Eifer genannt, aber Eifer ist Verlangen und deswegen hat das auch sehr viel mit Motivation zu tun. Und ein Christ, der aufhört, motiviert zu sein, ist ein Christ, der gezogen werden muss und geschoben werden muss und er vielleicht viel, viel Energie auf sich zieht oder konsumiert, aber wo nicht viel bei rauskommt. Aber Gemeinde ist, wir lernen motiviert zu sein und wir lernen den Kampf zu kämpfen um unsere Motivation. Und unsere Motivation ist unsere eigene Verantwortung. Viele Leute denken, die Gemeinde ist dazu da, mich zu motivieren. Die Versammlung ist dazu da, mich gut draufzubringen. Aber das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist, ich komme ermutigt in die Gemeinde oder in die Versammlung, um was zu geben. Ja? Wer in die Versammlung kommt, um zu haben, ist ein Parasit, ja? Und zieht die Atmosphäre runter. Weil er kommt mit total selbstsüchtigen Motiven und er bürdet anderen eine Last auf, dem Lobpreisteam oder dem Prediger oder irgendwer und sagt, hier bin ich, bin total alle, bin am Ende, bin ermutigt, jetzt bring mich gut drauf. Dafür bezahlen wir dich ja schließlich. So, nun mach mal deinen Job. Das ist eine total verkehrte Einstellung und so kann das Leben Gottes niemals hervorkommen und niemals fließen zu uns und von uns zu anderen. Auch wenn viele Leute mit dieser Haltung oder mit dieser Einstellung leben. Aber das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist, ich übernehme Verantwortung für meine eigene Motivation. Und ich lerne zu kämpfen und ich lerne Motivation zu behalten. Wenn wir nicht motiviert sind, dann wird die Trägheit überhand nehmen. Eifer ist Gottes Mittel oder Gottes Möglichkeit oder Gottes Angebot, um Trägheit zu überwinden. Ein anderes Wort für Trägheit ist Passivität. Passivität. Wer passiv ist, dreht sich um sich selber. Aber wir sollen uns um den Herrn drehen und wenn wir uns um den Herrn drehen, dann werden wir uns auch um die anderen drehen. Und Gott möchte, dass wir lernen, motiviert zu sein und dieser Trägheit, die in uns allen steckt, das ein Hauptmerkmal des Fleisches ist Trägheit, Passivität, dieser Trägheit zu widerstehen und dieser Trägheit nicht Raum zu geben und zu erlauben, dass sie uns irgendwie überrollt und lähmt, sondern wir sollen im Eifer bleiben. Wir sollen Eifer beweisen. Wir sollen Eifer beweisen. Also muss es einen Weg geben, wie ich Eifer haben kann und wie ich Eifer behalten kann. Und es gibt sogar, wenn wir die Schriftstellen da studieren, dann sehen wir, es gibt sogar einen Weg, wie wir in anderen Eifer anzünden können. Ja? Ein Merkmal eines reifen Christen ist, er hat gelernt, sich selbst zu motivieren. Das ist ein Merkmal eines reifen Christen. Ich weiß nicht, was jetzt daran witzig ist, aber ich finde es eine ganz ernste Botschaft. Bitte.
Das ist überhaupt nicht witzig. Gut. Das Lachen ist zuständig.
Ja, ihr dürft auch Kommentare geben, wir sind ja jetzt hier nicht so. Und junge Christen, die am Anfang sind, sind, wenn sie sich richtig bekehrt haben, total eifrig und total brennend. Aber sie verstehen nicht, warum sie brennend sind. Und wenn sie dann nach kurzer Zeit, nach ein, zwei Jahren oder manchmal sogar schneller, das Brennen verlieren, wissen sie nicht, was sie tun müssen, um dieses Brennen wieder zu bekommen. Es ist einfach wie ein Vorgeschmack dessen. Aber dieses Brennen oder dieser Eifer, den sie am Anfang haben, haben sie nicht, weil sie verstehen, wie sie mit dem Heiligen Geist kooperieren sollen. Das ist einfach ein Geschenk Gottes. Und das ist wunderbar. Aber wenn dann die Flamme runtergeht, dann spätestens müssen sie lernen, sich selber zu motivieren und nicht zu warten, dass Gott irgendetwas tut. Ja? Weil wir sind für unsere Motivation verantwortlich. Das ist vielleicht das allererste, was wir verstehen müssen und was wir annehmen müssen. Ja? Paulus sagt, glaube ich, zu Timotheus, bring Leben in deine Flamme. Entfache die Gabe, entfache das, was in dir, in dich hineingelegt wurde. Ja? Und das ist, was wir lernen wollen. Ja? Und darum geht es. Und wenn wir Eifer haben, werden wir aktiv sein. Ja? Aber in einer gesunden Weise, nicht in einer verkehrten Weise, sondern in einer ausgewogenen Weise. Und wir sind nicht aktiv, um einen Segen zu bekommen, sondern weil wir gesegnet sind, sind wir aktiv. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Wer aktiv ist, um gesegnet zu werden, wird früher oder später ausbrennen. Ja, aber wir dienen einem Gott, den es schon seit Urzeiten gibt und der voller Eifer ist und der noch nie ausgebrannt ist und der nie ausbrennen wird. Und wir sind von ihm errettet und wir haben sein Leben empfangen und das, was ihn kennzeichnet, das lebt jetzt in uns. Unser Gott hat Eifer. Er sitzt nicht da auf dem Thron und sagt, oh, da habe ich überhaupt keine Lust, geht mir gar nicht gut, bin schlecht drauf, kann ich jemand anders den Job machen, ich will mich mal ausklinken aus all dem. Nein, Gott ist hoch motiviert jeden Tag. Das ist gewaltig. Er ist hoch motiviert. Er hat ein Verlangen, Gutes zu tun, ein Verlangen zu segnen, ein Verlangen für das Wahre und für das Richtige zu stehen und sich einzusetzen. Ein Verlangen, Ungerechtigkeit zu beseitigen. Gott ist hochgradig motiviert. Und wir sind seine Nachahmer. Halleluja. So, wir werden lernen, konstant motiviert zu sein. Und wichtig ist, dass wir erstmal diese Herausforderung annehmen und bejahen. Es geht nicht darum, wie viel wir das schon schaffen und wie viele Dellen es gibt und Täler oder Tage oder Wochen oder Monate, wo wir durchhängen. Das ist jetzt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass wir die Herausforderung verstehen und sie annehmen. Wenn Gott sagt, wir sollen Eifer beweisen, dann muss das möglich sein, weil es gibt keine Befehle Gottes, die nicht erfüllbar sind, sondern da ist die Hilfe Gottes da für alle seine Gebote. Da ist eine Hilfe da. Und das wollen wir ein bisschen anschauen und ein bisschen in Erinnerung bringen. So der Eifer, das brennende Verlangen, ist der Schutz vor Trägheit. Hört der Eifer auf, kommt die Trägheit. Wir müssen die Trägheit nicht rufen, nicht herbei schaffen, Wenn der Eifer nachlässt, kommt die Trägheit. Wir können noch als zweites Römerbrief nehmen. Römerbrief, Kapitel 12. Ich habe eine neue Bibel und alles ist anders. Es ist nicht mehr so wie früher. Es ist ganz schlimm. Aber ich hab's. Ich hab's. Römer 12, Vers 11. Im Fleiß nicht säumig oder nachlässig oder faul. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Ist genau derselbe Gedanke. Brennen, also das Feuer, oder im Hebräerbrief Eifer. Eifer und Feuer geht sehr zusammen in der Bibel. Ja, unser Gott ist ein Gott des Feuers. Und das hat etwas mit seinem brennenden Verlangen zu tun. Und wenn wir brennen im Geist, dann werden wir nicht der Versuchung nachgeben, uns hängen zu lassen, uns gehen zu lassen und unmotiviert und lustlos zu sein. Lustlosigkeit ist ein Werk oder ein Symptom des Fleisches. Und weil Gott das nicht hat, deswegen ist er auch nicht lustlos. Und wir haben das Fleisch, ja, aber wir haben auch den Geist. Der Geist ist aus Gott und der Geist will Gott wohlgefallen, der Geist will Gott dienen, der Geist will mit Gott übereinstimmen, der Geist will uns in die Nähe Gottes bringen und der Geist hat diese Natur Gottes, dieses Brennen, dieses Verlangen, das hat Gott in uns hineingelegt. Jetzt müssen wir nur lernen, diese Flamme am Leben zu halten. Das ist unsere Aufgabe. Dieses Leben zu bewahren. Jetzt lass uns einmal zu 2. Petrus gehen. Petrus, Kapitel 3. Und hier im ersten Vers, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Lauter ist rein und durch das Wirken des Geistes, durch das Wort Gottes, schenkt Gott uns eine lautere Gesinnung. Das ist eine Gesinnung, ich will das Richtige tun, ich will Gott dienen, ich will Gott wohlgefallen, ich will ihm gehorchen, ich will ihn mehr kennenlernen, ich will ihn lieben, ich will in das Bild Jesu verwandelt werden, ich will ihn ehren. All das sind Aspekte oder Arten, wie diese lautere Gesinnung, diese reine Gesinnung sich ausdrückt. Und Petrus sagt, er schreibt diese Briefe, um die lautere Gesinnung aufzuwecken. Also wenn es sie aufweckt, dann heißt das, dass sie ein bisschen eingeschlafen ist. Die lautere Gesinnung, dieses Verlangen oder nenn es Motivation, dieses innere Brennen, diese Sehnsucht, kann einschlafen. Das ist nicht so tragisch, wenn wir wissen, dass man sie wieder aufwecken kann. Und wenn wir es möglichst bald tun und nicht erst einen langen Winterschlaf, einen geistlichen Winterschlaf irgendwie absolvieren, sondern wenn wir erste Anzeichen merken, ja, dann können wir diese Gesinnung wieder aufwecken. So, Petrus hat die Fähigkeit, im Heiligen Geist eine lautere Gesinnung aufzuwecken. Wenn wir wissen, was er da gemacht hat, können wir das für andere tun und wir können das auch für uns selber tun. Er hat die lautere Gesinnung aufgeweckt. Und wie tut er das? Durch Erinnerung. Passivität heißt an nichts denken, nichts vor Augen haben, einfach sich treiben lassen. Aber Erinnerung ist, ich erinnere mich an Dinge, die da schon einmal zu mir gesprochen haben, die real sind, die kraftvoll sind, die mächtig sind. Erinnerung, sich selber zu erinnern, ist ein mächtiger Schlüssel, um unsere Gesinnung aufzuwecken oder noch besser am Leben zu erhalten. Ja, wenn wir wissen, wie wir sie aufwecken können, dann muss sie ja gar nicht erst einschlafen, sondern wir können sie ja unterhalten und aktiv sein lassen die ganze Zeit. Erinnerung ist ein wesentlicher Aspekt unserer geistlichen Disziplin. Erinnerung an Tatsachen, Erinnerungen an Dinge, die Gott gegeben hat, die Gott selbst betreffen, die reden von was ist, die reden von wie sieht er mich, was hat er vor mit mir und was hat er schon getan für mich. An diese Dinge müssen wir uns erinnern, weil wir in einer Welt leben und sogar etwas von dieser Welt in uns haben, nämlich das Fleisch, was in totaler Feindschaft ist gegen Gott. Und die Botschaft der Umgebung, die Botschaft des Teufels, die Botschaft des Fleisches ist, es geht nicht, du hast nichts, du kannst nichts, du schaffst nichts, du wirst nichts, mit dir ist nichts los, du wirst es nie hinkriegen, du wirst dich nicht verändern. Aus unserer Umgebung und unserem Fleisch kommen nur negative Botschaften. Oder scheinbar ganz positive Botschaften, die noch schlimmer sind. Du bist der Tollste. Du kannst alles. Die anderen sind Flaschen. Aber du wirst es ihnen zeigen. Das ist noch schlimmer. Ja. Das ist auch eine negative Botschaft. Fühlt sich aber erstmal sehr positiv an. Ja. So, noch einmal. Aus unserer Umgebung, vom Teufel, aus unserem eigenen Fleisch kommen nur negative Botschaften. Und Erinnerung bedeutet, ich habe etwas, was ich mir vor Augen stelle, das ich in Erinnerung rufe, auf das ich mich konzentriere, was sozusagen mein Gegenmittel ist oder meine Waffe, um nicht diesen negativen Stimmen oder Stimmungen um mich herum und in mir zu verfallen. Schweigen heißt, diesen Stimmen zu verfallen. Ihnen nichts entgegenzusetzen, heißt, sie werden uns überrollen. Lügen erzeugen lügenhafte Stimmungen, Entmutigung, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Bedrückung, Sinnlosigkeit und all dieses Zeugs. Und wir brauchen eine Disziplin, diese Sachen draußen zu halten aus unserem Leben. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, jeden Tag. Jeden Tag. Und das ist der Anfang von Stabilität, das ist der Anfang von echtem geistlichen Wachstum und von Reife, dass wir gelernt haben, motiviert zu sein und nicht demotiviert zu werden von den Lügen. Erinnerung ist eine mächtige Waffe. Petrus benutzt diese Waffe der Erinnerung. Erinnerung heißt, den Blick richten auf Dinge, die wir schon einmal gesehen haben, die wir schon einmal gehört haben, die wir schon einmal wahrgenommen haben. Erinnerung ist nichts Neues. Die Leute wollen immer was Neues. Ja. Aber die, die wirklich geistig gesinnt sind, die wissen, hey, ich brauche nichts Neues, sondern ich brauche die alten Dinge noch klarer, noch lebendiger, noch deutlicher vor Augen. Das ist ein Riesenirrweg, den viele, viele Christen heutzutage gehen. Sie brauchen immer was Neues. Immer was Neues. Weil es keine Tiefe, die Wahrheit hat keine Tiefe in ihnen. Und sie denken, das ist alles schon abgefrühstückt, das haben sie alle schon, das kennen sie alle schon, das haben sie alles gehört. Und so suchen sie irgendwelche aufregenden, scheinbar faszinierenden Dinge. Aber es gibt nichts Faszinierendes als wer Gott ist, wie sein Herz ist mir gegenüber, was er vorhat und was er für mich getan hat, was sein Wesen ist. Es gibt
Halleluja.
Nichts Wichtigeres.
Amen. Amen. Halleluja.
Das ist Das Alte und das Alte muss immer wieder neu sein. Das ist der Punkt. Ja. Und diese typische charismatische Krankheit, keine Disziplin, keine Erinnerung, kein Leben in den wirklichen Tatsachen, die Power haben, sondern dann immer nur Sensationen und neue Dinge, neue Lehren. Und wenn ich so in das Land schaue, sie werden immer kurioser, sie werden immer verrückter, sie werden immer exotischer und seltsamer. Und man möchte bei manchen Situationen fragen, hallo, schon mal die Bibel gelesen? Das ist so weit weg von Bibel, wie kommt ihr auf diesen Blödsinn? Das hat mit diesem Buch und mit diesen kostbaren Dingen, die da drin sind, nichts zu tun, überhaupt nichts zu tun. So, entweder diese Schätze werden uns real, oder wir machen uns wie die anderen auf die Socken und wir suchen Sensationen und wir suchen irgendwelche Dinge. Und die Halbwertszeit dieser Erfahrungen und dieser Lehren und dieser pseudogeistlichen Experimente ist immer kürzer. Immer schneller kommt der Punkt, oh, gib mir was Neues. Gib mir was Neues. Und Petrus hatte nicht diese Idee, ich muss dir was Neues geben, die sind nicht mehr motiviert. Ich muss die irgendwie wieder aufpäppeln. Jetzt habe ich hier eine neue Offenbarung. Er hat keine neuen Offenbarungen, sondern er erinnert sie. Erinnerung ist der Punkt. Irgendwo habe ich Paulus. 2. Timotheus 2,8. Er sagt zu seinem geistlichen Sohn, 2. Timotheus 2,8, halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Das musst du dir vorstellen, Timotheus war im geistlichen Dienst. Er war hier unterwegs im apostolischen Dienst, gesandt und vorher trainiert und ausgebildet und aufgezogen von Paulus und war unterwegs im apostolischen Auftrag. Und Paulus, der geistliche Vater, sagt, halte im Gedächtnis. Also stell dir vor, man würde heute einem Pastor sagen, du, vergiss nicht Jesus. Hey, das ist doch mein Leben, das ist mein Dienst, das ist doch alles. Ja, aber das kann formal sein und es kann wirklich auf eine echte, tiefe Art und Weise sein, woraus Ermutigung oder Kraft und Eifer kommt. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Setz dich hin und konzentriere dich auf ihn. Denke an ihn. Das ist eine wunderbare Passage im Alten Testament, die kommt mir da immer dazu. Psalm 16, ich lese mal nach der alten Elberfelder. Jetzt ist es nicht mehr so schön in der neueren.
16 oder 16?
Psalm 16, Vers 8. Ich habe Jehova, also störe dich jetzt nicht da, ja. Ich habe Jehova stets vor mich gestellt. So sagt auch die englische Übersetzung, I've set the Lord before my eyes. In Elberfelder, moderne Elberfelder, heißt es nur, ich habe den Herrn vor Augen. Aber hier heißt es, ich habe ihn vor mich hingestellt. Das ist was anderes. Ja? Wenn der Psalmist sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen, dann sagst du, schön für dich. Ja? Ich nicht. Ja? Aber wenn er mir sagt, ich habe ihn vor mich hingestellt, dann kann ich sagen, okay, wenn ich das lerne, ihn vor mich hinzustellen, dann habe ich ihn auch vor Augen. Das ist was total anderes, als der hat es und ich habe es nicht, naja, was kann man machen? Ja. So, hier ist dieses Aktive, ja, ich habe den Herrn vor mich gestellt. Ich glaube, das ist, was Paulus meint hier, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und dann bringt er zwei Aspekte in Bezug auf Jesus, auferweckt aus den Toten und aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium. Und ich glaube, dass das nicht zufällig ist. Ich habe mich gefragt, ja, warum sagt er nicht, halte im Gedächtnis Jesus, der so viele Heilungen vollbracht hat? Oder der so richtig zackig war mit den Pharisäern. Ja? Warum? Sagt er, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Weil diese Tatsache der Auferweckung, ja, achtet darauf, im Neuen Testament, es wird viel mehr von Auferweckung gesprochen, als von Auferstehung. Jesus wurde auferweckt. Er hat im Hingabe oder im Vertrauen auf den Vater sein Leben dahingegeben und Gott selbst hat ihn auferweckt. Nicht Jesus aus eigener Kraft hat gesagt, so ist genug jetzt hier im Tod und jetzt beenden wir das Ganze mal, sondern er wurde auferweckt. Er hat sich an einen Platz begeben der vollständigen Hilflosigkeit, der völligen Abhängigkeit. Und Gott hat das honoriert und Gott hat ihn auferweckt. Und die Auferweckung Christi ist das gewaltigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Und darin ist so eine Sprengladung von Hoffnung. Weil durch die Auferweckung Jesu aus den Toten ist der Teufel nicht mehr das, was er früher war. Ein Mensch ist jetzt im Himmel und hat Autorität über Satan und über die Mächte der Finsternis. Und sie beugen sich vor seinem Wort. Jesus ist Gott, aber ist auch Mensch. Und in Menschengestalt ist er jetzt auf dem Thron. Ein Mensch sitzt auf dem Thron des Universums. Und er hat alle Macht über alle Macht der Finsternis. Und er wird handeln an Satan und den Mächten der Finsternis, so wie das die Bibel beschreibt. Der Tag wird kommen, wo ein Mensch den Teufel in den Feuersee schickt. Ein Mensch hat vollständige Autorität über Satan. Entmutigung, Bedrückung, grundlose Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit sind Kräfte aus der Finsternis. Wir sind genauso untertan diesem Mann und diesem Mensch, Jesus von Nazareth, wie der Teufel persönlich. Und Jesus regiert. Jesus ist auf dem Thron. Er hat alle Macht. Wenn das mir real wird, kann ich nicht gleichgültig sein oder passiv sein oder sagen, naja, das bedeutet mir jetzt nicht so viel. Ja? Ich kann mich genau erinnern, als junger Christ habe ich das gelesen, Johannes-Evangelium. Damit habe ich angefangen, haben mir Leute gesagt, lies Johannes-Evangelium, habe ich gemacht. Ich kann mich erinnern, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Na ja, das stimmt, das kann man wirklich so sagen. Das habe ich schon als junger Christ schon verstanden, das ist wahr. Seid getrost oder seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und weil ich das Wort nicht kannte, weil ich nicht wusste, was das bedeutet und was er damit sagen will, habe ich gesagt, ja, schön für dich. Aber ich bin mittendrin in dem Schlamassel. Ja. Seid getrost, ich habe überwunden. Was bringt mir das? Ja. Wenn ich verstehe, diese Kraft, die ihn aus dem Tod gebracht hat, diese Kraft lebt jetzt in mir. Wenn ich das verstehe, dann weiß ich, warum ich ermutigt sein kann. Weil in mir etwas ist, was vom Himmel ist. In mir ist etwas, an dem Tod, Traurigkeit, Bedrückung, Angst und Hoffnungslosigkeit sich schon die Zähne ausgebissen hat. In mir ist etwas, was unbesiegbar ist. Es gibt keine Waffe des Teufels, die das kaputt machen kann. Das gibt es nicht. Weil er hat es probiert und er hat versagt. So, die Hoffnung ist nicht, ich bin hier im Schlamassel und Jesus ist da oben und vielleicht eines Tages bin ich auch da oben, sondern das, was ihn aus dem Tod gebracht hat, ist in mir. Das ist die ganze Idee von diesem Gebet Epheser 1, 15 bis 23. Einer der Punkte, über die Gott möchte, dass uns die Augen aufgetan werden, ist die Kraft, die gewaltige Macht seiner Stärke, die er in Christus wirksam werden ließ. Diese Kraft hat er in uns hineingelegt. Nicht wird er, sondern hat er jetzt schon. Viele Leute denken, sie brauchen Kraft. Nein, Paulus sagt, wir brauchen nicht Kraft, wir brauchen ein Verständnis oder eine geistliche Sicht von der Kraft, die schon in uns investiert wurde. Das ist eine ganz andere Perspektive. Ob ich hier bin, armes Würstchen, oh, ich brauche Kraft. Ja? Oder ob Gott sagt, hey, du musst die Augen geöffnet bekommen, du musst begreifen, was da in dich hineingelegt wurde. Das ist eine vollkommen andere Perspektive. Bei der ersten bin ich arm und hilflos und ich brauche, dass Gott mir etwas schenkt. Bei der zweiten bin ich beschenkt, aber ich weiß nicht, was ich habe und deswegen nützt es mir nichts. In Philemon heißt es, wirksamer Glaube in der Erkenntnis all des Guten, das wir haben im Hinblick auf Christus. Das ist wieder Erinnerung. Erinnerung. Der Heilige Geist will uns erinnern an alles, was Jesus gesagt hat und auch was Jesus getan hat. Wir brauchen ein Verständnis. Was bedeutet das? Was ist da passiert? Was lebt da in mir? Was heißt das, dass ich von neuem geboren bin? Was heißt das, dass ein unvergängliches Leben durch die Auferstehung, so sagt es Petrus, hervorgebracht wurde und dieses Leben jetzt in mir ist? Was bedeutet das? Darüber brauchen wir Klarheit. Und die Klarheit kommt, wenn wir uns disziplinieren, unsere Gedanken richten auf diese uralten, aber absolut fundamentalen Wahrheiten. Und wer denkt, das ist langweilig, der lebt nicht in dem Bereich von Offenbarung, sondern der macht nur mit seinem Verstand ein paar Klimmzüge. Aber was wir brauchen, ist, in diese Dimension des Geistes zu kommen. Und dort kannst du zur selben Wahrheit zurückkehren. Und sie hat heute mehr Kraft für dich als vor 5 Jahren und als vor 10 Jahren oder als vor 20 Jahren. Und die Kraft, die in Heilstatsachen ist, ist unerschöpflich. Du kannst heute davon zehren und morgen kannst du wiederkommen. Und das können Millionen von Menschen tun. Und es gibt keine Energiekrise in dieser Hinsicht. Es gibt nicht, Leute, holt noch die letzten Krümel, morgen geht das Licht aus. Nein, Gott ist unerschöpflich. Und da ist eine enorme Kraft in den simplen Wahrheiten. Was bedeutet es, dass ein Mensch auf dem Thron ist? Was bedeutet es für den Teufel? Was ist mit dem Teufel passiert? Was bedeutet es, dass ein unzerstörbares, unvergängliches Leben hervorgebracht wurde? Was bedeutet das, dass das jetzt in mir ist? Was hat das mit meinem Alter zu tun? Hat das irgendwas mit meinen Stimmungen zu tun? Oh ja. Wenn die Gedanken sich auf Wahrheit ausrichten, hat das früher oder später eine enorme Auswirkung auf Stimmungen und Gefühle. Andersrum ausgedrückt, negative Stimmungen und negative Gefühle sind nur eine Folge davon, dass zu lange die Gedanken auf unheilvolle, negative, lügenhafte, zerstörerische Dinge gerichtet waren. Paulus sagt, Menschen sind fleischlich, weil sie fleischlich denken. Die fleischlich gesinnt sind, die sind fleischlich. Fleischlichkeit ist, mein Denken richtet sich auf die falschen Dinge. Und wir warten nicht, bis ein neuer Apostel uns einen Brief schreibt, wie Petrus oder sogar zwei, sondern wir nehmen diese uralten Dinge und wir wecken unsere lautere Gesinnung. Jeden Tag. Das tun wir jeden Tag. Und wer begreift, was das für ein Geschenk ist, oberhalb von Depression und Hoffnungslosigkeit und Entmutigung und Langeweile und Enttäuschung zu leben, der sagt nicht, ja, muss ich das wirklich tun, jeden Morgen? Muss ich wirklich da mich disziplinieren? Nein, du musst überhaupt nicht, du kannst auch depressiv werden. Aber weil ich Depression kenne, aus meinen vorchristlichen Zeiten, die mich beinahe ins Grab gebracht hätten, weiß ich, wie furchtbar Depression ist. Und ich habe genug davon gehabt, mein Leben lang. Brauche nicht noch mehr. Aber was ich brauche, ist eine Kraft, dass ich motiviert bin. Jeder von euch weiß das. Wenn du verdammt fühlst und unwürdig fühlst, du hast keine Lust zu beten, du hast keine Lust in die Bibel zu gehen, du hast keine Lust zu dienen und wenn du dann noch im geistlichen Dienst bist und sollst Leute ermutigen, das ist fast die Hölle. wenn du mies drauf bist und du sollst Leute ermutigen, das ist ein harter Job. Weil das Problem ist, dich ekeln deine eigenen Worte an, die du da professionell sprichst, die alle richtig sind. Aber weil es nicht in dir lebt und dich nicht motiviert, weißt du ganz genau, meine Verfassung redet lauter als die schönen Worte, die ich spreche. Und es funktioniert einfach nicht. Hast du schon mal in einem Zustand von totaler Entmutigung jemanden gehabt, der ein seelsorgerliches Gespräch braucht und du sollst ihn ermutigen? Das ist furchtbar, ich sag dir. Das ist furchtbar. So, und um nicht mehr in das reinzukommen, ist ein Grund, gibt viele andere. Wir üben ein bisschen Disziplin und wir sorgen dafür, dass wir Eifer haben, dass wir Motivation haben, dass wir eine Perspektive haben, dass da etwas um uns lebt. Ein Mann Gottes, der für mich ein ganz gewaltiges Vorbild ist, er hat einmal gesagt, meine erste und vordringlichste Aufgabe am Morgen ist dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist im Herrn. Und das war ein Mann, der extrem viel zu tun hatte. Kennt ihr Georg Müller? Ja, wer kennt Georg Müller? 3, 4, 5 und die Seite? 6, 7, 8, 9. Ja, jetzt fällt immer mehr ein, dass er den Namen schon mal gehört hat. Er ist ein gewaltiger Glaubensmann gewesen. Schade, dass er so wenig bekannt ist hier in Deutschland. In der englischsprachigen Welt ist er wirklich ein Glaubensheld, von dem heute noch gewaltige Impulse ausgehen durch seine Schriften und durch das, was überliefert ist von ihm. Und er hat enorm Frucht gebracht, bis ins hohe Alter, glaube ich, bis in die 90er, bis er über 90 war. Gewaltige Frucht in seinem Leben. Und sein Geheimnis war total einfach, sich aufzubauen durch das Wort Gottes. Wahrheiten vor sich hinzustellen, so lange, bis sie reden, bis sie abstrahlen, bis sie etwas bewirken in uns. Das ist unsere Aufgabe und das können wir auch lernen. Das Leben ist so viel leichter, wenn wir motiviert sind. So viel leichter. Zwar die Umstände und die Herausforderungen haben sich nicht sofort geändert, aber wir sind motiviert, wir haben eine Perspektive. Wir stöhnen nicht, wir jammern nicht. Oh, jetzt habe ich gerade das Problem erledigt, schon ein neues Problem, nur Probleme. Ja. Wir haben, wenn wir nicht voll sind von Wahrheit, wir haben eine solche Gabe, alles trüb zu sehen, statt zu sagen, da habe ich gewonnen, da habe ich gewonnen, da hat Gott mir Sieg geschenkt, da bin ich durchgekommen, da habe ich Veränderung erlebt und hier werde ich auch wieder den Sieg Gottes leben. Stattdessen ein Problem und so fort, oh will, da ist ein Problem und wie furchtbar und gleich geht es stimmungsmäßig irgendwie. Das geht so schnell, so schnell. Und wir müssen gegensteuern. Wir dürfen. Wir können. Du sagst, nein, ich verlasse mir meine Depression nicht nehmen. Bitteschön. Aber was wir brauchen, um zu dienen, um ein Segen zu sein, wir müssen motiviert sein. Und wenn das Klick gemacht hat, der Einzige, der verantwortlich zu machen ist, dass ich nicht motiviert bin, bin ich selber. Nicht der Teufel, nicht die schlappe Gemeinde, nicht irgendwelche anderen Leute, sondern ich selber bin verantwortlich. Und ich darf und ich werde nirgendwo anders diese Verantwortung versuchen abzuladen. Ich bin verantwortlich. Wenn in der Gemeinschaft von Leuten, ob das 10 sind, ob das 20 sind, ob das 500 sind, wenn sie das leben, wird Gott mit ihnen sein. Aber was wir oft haben, am Schluss dann 5 Professionelle und 300 Leute sagen, nun baue mich mal auf, bring mal was Erbauliches, bring mal was, was mich wieder gut drauf bringt. Die ganze Woche kein wirkliches Leben mit dem Herrn und am Sonntag muss dann gepumpt und gekurbelt werden, damit wir am Ende sagen irgendwie, ach, jetzt bin ich wieder erbaut und jetzt habe ich wieder ein bisschen Hoffnung. Das ist nicht der Sinn von Gottesdiensten. Das ist ein totaler Missbrauch von Gottesdiensten. Und das Schöne ist, in einer solchen überschaubaren, kleinen Gemeinschaft, wie ihr die habt, sind wir viel mehr gefragt. Wenn wir am Sonntag anonym uns in die Kinoreihe sitzen, da merkt keiner, wie wir drauf sind. Aber wenn wir hier ganz still sind und nicht mehr mitbeten und nur noch irgendwie physisch anwesend sind, nach dem zweiten Mal sagen die Leute, du, wie ist es? Alles in Ordnung bei dir? Kann ich dir helfen? Das wird offenbar. Das wird offenbar. Und das ist gut so. Das ist gut so. So, wir sind herausgefordert. Ja. Okay, zwei schöne Beispiele, die ich immer benutze für diese Sache. Samuel. 1. Samuel 23. Hier ist die Situation, wo David realisiert, also Saul ist entschieden, ihn umzubringen, und er schickt seine besten Soldaten hinter ihm her und ist nicht mehr davon abzubringen, David zu töten. Vers 15, 1. Samuel 23, Vers 15. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten. Und David war ein Horescher in der Wüste Sif. Da machte sich Jonathan, Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horescher und stärkte seine Hand in Gott. Das ist natürlich ein Bild. Ja? Hat es nicht irgendwelche Muskelübungen mit der Hand gemacht oder so, ja, Bodybuilding oder irgendwie sowas. Ne? Sein Bild für, er hat ihn ermutigt. Die Schweizer haben einen schönen Ausdruck, das hat mich wieder aufgestellt, sagen sie, wenn sie sagen wollen, das hat mich ermutigt. Finde ich ein schönes, eine schöne Redensart. Ich weiß, ob es hier im Schwäbischen ist, auch gibt es ja schon Vorschweiz hier, ne? Aber in der Schweiz sagt man das, ja? Das hat mich aufgestellt. Bei uns würde das nie einer so sagen. Ja? Aber es ist ein schöner Ausdruck, irgendwie so bildlich. Ja? Und das ist es hier. Jonathan hat David wieder aufgestellt. Er stärkte seine Hand in Gott. Und jetzt kommt, wie er das gemacht hat. Und das ist genau der Punkt, wovon ich dir die ganze Zeit spreche. Und er sagte zu ihm, also er hat ihn aufgestellt, er hat ihn gestärkt durch Sprechen, durch Worte. Er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Die Ermutigung oder die Stärkung kam durch Erinnerung an Fakten. Das ist etwas, was Gott schon prophetisch gesagt hat. David hat gewusst, dass Gott ihn gesalbt hat und dass Gott ihn zum König berufen hat und er wird König sein. Und Jonathan in dieser Phase der enormen Bedrängnis, wo das alles in Gefahr ist und wo das scheinbar so nicht in Erfüllung kommt, Jonathan erinnert ihn an Fakten. Und er hat also zwei Dinge getan. Erstens, er hat Fakten genannt oder in Erinnerung gebracht. Und dann zu den Fakten hatte eine innere Haltung des Wohlwollens oder der Zuversicht gebracht. Also das heißt, er hat nicht in einem neutralen Ton wie ein Börsenbericht Fakten vorgetragen, sondern da war sein Herz mit da drin. Da war dieses Wohlwollen, diese Bejahung, diese Zuversicht, dieses, ich bin überzeugt, das wird so sein. Echt, mach dir keine Sorgen, das funktioniert. Du kannst es glauben, ich glaube es und du wirst es auch glauben. Diese, so eine, einfach eine totale innere Überzeugung, die nicht gemacht war, sondern die tatsächlich in seinem Herzen lebte. Das hat die Stärkung gebracht. So, Erinnerung an Fakten plus eine Tonlage der Ermutigung gleich Stärkung. Das ist die Stärkung, die er hier durch Jonathan erlebt. Ein paar Kapitel weiter, Kapitel 30. Neues Problem. Vers 6, David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Die wollten ihn verantwortlich machen für etwas, wofür er überhaupt nichts konnte und wo er nicht verantwortlich war. Und er war genauso betroffen wie sie auch. Aber Leute in Enttäuschung und in Schmerz und in Wut handeln nicht sehr logisch. Ist auch gut zu wissen, wenn wir uns öffnen wollen für Kaputte und für Leute, die Hilfe brauchen. Leute in Schmerz und Enttäuschung handeln nicht sehr logisch. Und wir sollen nicht zu viel Logik von ihnen erwarten. So, das war die Situation. Das Problem war zu der Zeit, Jonathan war schon nicht mehr auf der Bildfläche. Obwohl er eine Prophetie hatte, er wird der Zweite sein nach David, hat er selber nicht zusammengearbeitet mit Gott. Und die Prophetie, der Plan Gottes, ist nicht in seinem Leben in Erfüllung gegangen. Er war gerufen, neben David der zweite Mann im Reich zu sein. Und es ist doch nicht passiert. Weil zu einer Prophetie gehört auch immer, ob die genannt wird oder nicht, immer auch eine Bedingung. Und er hat diese Bedingung nicht verstanden und nicht erfüllt. Und er ist mit seinem Vater Saul und mit dem ganzen System der Heuchelei und der Unechtheit und der Anmaßung untergegangen. Und jetzt war David alleine, aber in Probleme. Und dann steht hier einfach, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Auch wenn es hier nicht steht, ich bringe diese beiden Schriftstellen zusammen, ich glaube, er hat einfach gesagt, hey, damals war ich auch im Bedrängnis, ging um mein Leben. Und da kam Jonathan und hat mich gestärkt in dem Herrn. So, wieso hat das so funktioniert? Was hat er gemacht? Der hat mich mit Wohlwollen und Zuversicht in der Stimme an Fakten erinnert. Und dann kam der geniale Einfall. Das kann ich auch selber, dafür brauche ich keinen Jonathan. Er stärkte sich selbst in dem Herrn. Er hat Fakten vor sich hingestellt, sich an Fakten erinnert und sich diszipliniert und hat gesagt, und das glaube ich und das ist so und niemand wird mir das streitig machen und dafür gebe ich alles, das ist die Wahrheit, davon bin ich überzeugt, ich entscheide mich, das zu erwählen und nichts anderes. Er hat sich an Fakten erinnert. Und das ist, was wir tun. Das ist, was wir machen. Das ist, warum wir morgens eine Zeit haben für Gott. Nicht damit Gott sagt, ah, mal sehen, macht er heute seine stille Zeit? Jawohl, hat er gemacht. Kurz, aber immerhin, okay, der Punkt abgehakt. Und das gibt wieder eine kleine Belohnung. Wir haben Zeit mit Gott. Wir bauen uns auf, weil dieses Leben so viel kostet, weil dieses Leben so viel verlangt, weil dieses Leben so herausfordernd ist und weil dieses Leben so viel Kraft nehmen möchte. Und darum stärken wir uns. Weil das ist der Weg, wie wir Gott verherrlichen. Durch Zuversicht, durch Dankbarkeit, durch Ermutigtsein, durch Hoffnung. So geben wir Gott die Ehre. Diese Zuversicht und diese Gewissheit, das wird eine der mächtigsten Evangelisationswerkzeuge sein, wenn es hier erstmal richtig zur Sache geht und wenn die irdischen Gerichte kommen. Da wird ein Volk sein, die Herzen der Menschen, die Gott nicht kennen, werden verschmachten vor Furcht, sagt Jesus. Aber wir werden voller Zuversicht sein. Wir heben unsere Augen auf, das heißt, wir sind nicht entmutigt, wir sind nicht frustriert, wir sind nicht gelähmt, wir sind voller Freude, voller Zuversicht, voller Gewissheit. Und wir wissen, Gott ist real und das Ende ist ganz nah. Und das Ende bedeutet, dann geht es erst richtig los. Und die Tatsache, dass in dieser allgemeinen Lähmung, und kleine Vorgeschmäcker haben wir davon heute schon, was terroristische Anschläge machen. Sie lähmen Menschen, sie versetzen Menschen in Furcht. Und ich befürchte, das ist erst der Anfang, das wird noch viel, viel krasser werden. Und in dem Chaos und in der Entmutigung und in der Angst wird es Leute geben, die keine Angst haben, sondern die voller Hoffnung sind, die voller Zuversicht sind und nur sagen, wenn ich dich sehe, dann weiß ich, es muss einen Himmel geben. Wie kann man in Zeiten wie diesen noch ermutigt sein? Wie kann man noch frei sein von Sorge und von Angst? Es muss einen Gott geben. Was ist dein Geheimnis? Und deswegen üben wir heute und morgen. Darum lässt Gott kleine und mittlere Bedrängnisse zu, damit wir fit werden für die Großen. Das ist alles Training. Ja? Wir üben mit den Kleinen und wenn Gott sieht, da kriegen wir das schon hin, unsere Gefühle in Balance zu halten und in Ermutigung zu halten und sagen, okay, er hat sich qualifiziert, er wird befördert ins nächste Schuljahr und es kommen größere Bedrängnisse. Es ist nicht so, dass Gott, wenn unser Denken, unser Herz nicht voll ist vom Wort Gottes, wir denken, oh Gott, wo bist du, warum lässt du das zu und wieso muss ich jetzt da durchgehen und warum liebst du mich nicht mehr? Das ist alles Quark. Gott sagt, ich habe dir anvertraut und du bist damit treu umgegangen, du hast dich als stark erwiesen, du lässt dich nicht so schnell umpusten. Jetzt lasse ich stärkere Bedrängnisse zu, um dich noch stärker zu machen. Im Bedrängnis stark zu sein, kann man nur trainieren mit Bedrängnis. Deswegen hat ein Boxer, bevor er dann den eigentlichen Kampf hat, hat er diese anderen Trainingspartner. Er kann das nicht virtuell vom Computer alles irgendwie machen. Er braucht jemanden, den er richtig haut. Ja? Er kann nicht mental nur den Kampf durchspielen und übt überhaupt nicht. Und dann irgendwann kommt der Kampf und dann ist er ganz mächtig und ganz stark. Nein, er braucht andere Trainingspartner, an denen er übt, bis der große Kampf kommt. Ja? Und der Kampf zeigt dann, was er geübt hat. So, wir brauchen diese Perspektive. Es geht um die Menschen da draußen, es geht um die Ehre Gottes und ermutigt zu sein, in Zuversicht zu bleiben, in Hoffnung zu bleiben, ist keine Kleinigkeit, sondern das ist, was Gott verherrlicht. Das ist, was Gott die Ehre gibt. Und das wollen wir üben und deswegen nehmen wir uns Zeit, jeden Tag. Und wir stellen Wahrheiten vor uns hin. Wir erinnern uns. Wir schauen den Herrn an, was das heißt, nicht irgendwie, wir kneifen die Augen zusammen und versuchen irgendwelche bunten Bildchen zu sehen. Ja? Sondern wir denken an Wahrheiten aus der Schrift über unseren Gott. Das heißt, auf ihn zu sehen. Das ist, was es heißt. Ja? Römer 12, ach Quatsch, Römer, Hebräer 12. Hier wird beschrieben, wie man mit Ausdauer läuft. Das ist nichts anderes als innere Stärke zu haben oder Motivation zu haben, Kraft zu haben, durchzuhalten. Mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf am Ende von Vers 1, Hebräer 12, Vers 1 am Ende. Mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen oder eigentlich wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, Jesus betrachten, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Was heißt Jesus betrachten? Was ist dieses Betrachten, wovon Kraft kommt, dass wir nicht müde werden. Wir sehen im Wort, wir sehen in den Evangelien, was Jesus erlitten hat, was Jesus durchgemacht hat an Vorwürfen, an Unterstellungen, an Verurteilungen, an Lästerungen. Darum nimmt die Geschichte des Konfliktes mit den religiösen Leuten, mit den Pharisäern und dann nachher Verhör und Kreuzigung. Darum nimmt das in den Evangelien einen so breiten Raum ein. Weil wir können dort Fakten über Jesus betrachten Und wir können sagen, all das hat er durchgemacht, weil er erstens den Vater ehren wollte, weil er den Vater erfreuen wollte, weil er dem Vater gehorsam sein wollte und weil er Menschen zu Gott bringen wollte. Und um Menschen zu Gott zu bringen, war er bereit, sich zu demütigen, sich anspucken zu lassen, die ekelhaftesten Dinge sich vorwerfen zu lassen, die abstrusesten Verdrehungen und Unterstellungen und so weiter und so weiter. Und er hat all das mit Leichtigkeit gesagt, dann jetzt reicht's mir, Vater, eine Legion Engel, mach die mal alle platt hier, dass die mal sehen, wer hier eigentlich Chef ist. Nein, er hat das nicht getan, sondern er hat sich gedemütigt und alle haben gedacht, oh, ist der schwach. Ja? Aber es war keine Schwäche, es war gewaltige Hingabe an den Vater und an uns. Und wenn ich das betrachte, sprich im Wort, in den Evangelien mir anschaue, betenderweise anschaue, dann kommt Ermutigung. Damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. So das Leiden Jesu, diese Hingabe, die gewaltige Stärke war, die nicht Schwäche war, sondern die größte Stärke war. Das zu sehen, daran zu denken, das mir vor Augen zu stellen, ist eine Quelle von Ermutigung und Kraft. Und dann werde ich nicht schlapp werden, dann werde ich nicht ermüden. Auf Deutsch, ich bleibe ermutigt. Und das ist eine Disziplin, in der wir alle noch üben können. Wir können noch beständiger sein, wir können noch klarer sein, wir können noch stabiler werden, wir können noch zuversichtlicher werden, wir können noch hingegebener sein, noch mehr Achtung und Respekt haben und Dankbarkeit für sein Werk und können noch stabiler werden. Und das machen wir zu unserer Aufgabe. Ich lerne, in Ermutigung zu bleiben. Erlaube nicht, dass Rückschläge und Enttäuschungen, und jeder im Leben und speziell wer im geistlichen Dienst ist, weiß, es gibt Rückschläge. Du investierst jahrelang in Menschen und auf einmal drehen sich um und machen den größten Blödsinn und denkst, meine Güte, so als alles umsonst. Wie können sie das tun, nach all den Jahren, was wir ihnen gegeben haben? Ja? Und wir schützen uns vor Bitterkeit. Wir schützen uns vor Enttäuschung, indem wir diese Kraft anzapfen oder erlauben, dass diese Kraft immer wieder neu uns belebt. Und das kommt nicht durch Handauflegung, das kommt nicht, wann Gott das möchte, sondern es kommt, wenn wir fleißig das zu unserer ersten Priorität machen, jeden Morgen. Das ist, warum wir Gott suchen. Ihn anzuschauen, heißt ermutigt zu werden. Wir auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Ich habe ihn vor Augen gestellt oder vor mich hingestellt. Ich werde nicht wanken. Stabilität kommt aus, ich habe Gott vor Augen. Wer er ist, wie er ist, was er gesagt hat, was er meint, was er getan hat, wie er über mich fühlt. Diese Fakten, Erinnerung an uralte, extrem kraftvolle Fakten, das ist der Schlüssel. Nicht die Gier nach irgendwelchen neuen Geschichten, sondern die alten Geschichten, immer wieder neu. Und das ist der Geist Gottes, der lebendig macht. Das ist der Geist Gottes, der aus Druckerschwärze Saft und Kraft macht in meinem Innern. Das ist der Geist Gottes. So, wir haben das Wort und wir laden den Heiligen Geist ein und sagen, Heiliger Geist, Jesus hat gesagt, du würdest mich, sogar mich, in alle Wahrheit führen. Ich bin vielleicht langsam im Lernen, ich bin vielleicht schwer von Begriff, aber Jesus hat gesagt, du wirst es trotzdem tun. Ich vertraue nicht meinen Fähigkeiten zu lernen, ich vertraue deinen Fähigkeiten zu lehren. Hier bin ich, Heiliger Geist, mein Lehrer. Du kommst mit mir zum Ziel, du prägst mich, du wirkst das in mir. Ich vertraue dir. Wort und Geist. Wir nehmen das Wort und der Heilige Geist kommt und macht aus dieser Druckerschwärze machtvolle Realitäten in uns drin. Und das steht jedem von uns zur Verfügung und Gott erwartet, dass wir es tun. Und es nicht zu tun, heißt faul zu sein. Und wenn wir faul sind, kommt der Fluch auf uns. Und das wollen wir nicht. Wir wollen den Segen haben. Durch Faulheit kommt der Fluch, durch Fleiß kommt der Segen. Wir sind fleißig im Wort. Wir sind fleißig darin, uns zu erinnern. Jeden Tag. Und so werden wir lernen, so werden wir stabil und so sind wir ermutigt. Halleluja. Okay.
Amen.
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 Amen. Amen.
Gut. Das war's, was ich so auf dem Herzen hatte für heute, euch so zu erinnern. Ich weiß, das kennt ihr alles. Ich kenn's auch. Aber ist gut.
Wir müssen ab und zu erinnert werden.
Ja.
Ja, also erstmal vielen Dank.
Ja.
Also das war wirklich sehr gut.
Also wenn dazu jetzt noch irgendwie...
Gibt es dazu irgendwelche Fragen, Anmerkungen von euch? Kannst du vielleicht kurz erklären, warum es so wichtig ist, dass ein Mensch im Himmel auf dem Thron sitzt? Weil das ist, wenn man das nur so stehen lässt, du hast schon gesagt, dass Jesus auch Gott ist, aber kannst du nochmal den Punkt machen, warum ist es so wichtig, dass ein Mensch auf dem Thron sitzt?
Also Jesus ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. So, wenn ich jetzt das Menschsein betont habe, dann will ich in keiner Weise den Eindruck erwecken, dass die Tatsache, dass er Gott ist, nicht wichtig ist. Er ist beides. Ja? Aber der Mensch, dem Menschen wurde die Erde gegeben. Der Mensch hat Autorität. Ja? Und der Mensch hat, statt die Erde unter Gott zu beherrschen, im guten Sinne, hat sich abgewandt und hat einen neuen Gott eingeladen. Den Gott dieser Welt, den Teufel, durch die Rebellion, durch den Ungehorsam. Ja. Und ein Mensch muss das wieder rückgängig machen. Das kann nicht Gott machen, sondern das muss ein Mensch machen. Und deswegen ist Gott Mensch geworden. Ja. Und er ist durch diese Versuchung gegangen, was bedeutet, das war nicht es war eine reale Versuchung. Wenn Jesus der Sünde, den Vorschlägen des Teufels nachgegeben hätte, hätte es keine Erlösung gegeben. Und wir würden alle verloren. Das müssen wir echt mal begreifen. Eine Versuchung heißt, da ist eine reale Chance. Wenn der Teufel weiß, der ist Gott, den kann man nicht versuchen. Dann macht er sich Mühe. Es gab eine reale Chance. So ein Mensch hat unter wesentlich härteren Bedingungen sozusagen dasselbe noch einmal durchgemacht wie Adam im Garten, die Versuchung. Ja? Und ein Mensch hat widerstanden um der Ehre Gottes willen und ein Mensch hat den Teufel besiegt. In der Kraft des Heiligen Geistes, ja, aber ein Mensch. Ein Mensch. Das ist Gottes Triumph. Das ist so absolut wichtig. Das ist der größte Triumph Gottes, dass jetzt ein Mensch auf dem Thron. Für immer hat der Mensch, der Vater hat keine menschliche Gestalt. Der Heilige Geist auch nicht. Aber Jesus hat eine menschliche, wenn er wiederkommt, er wird nicht 300 Meter groß sein, sondern er ist, was weiß ich, 1,80 oder 1,70 oder was er auf Erden damals gewesen ist. Er hat heute die Wundmale. Das ist so wichtig. Wenn wir daran denken, ist das für uns wesentlich realer als irgendwie, ja, Gott im Himmel oder so. Ja. Na klar, Jesus, bitte, versteht das nicht falsch. Jesus ist Gott. Gott wurde Fleisch und Jesus ist Gott. Er war Gott, bevor er Jesus von Nazareth wurde, und er ist Gott, jetzt im Himmel. Aber in Menschengestalt, ein Mensch sitzt für immer auf dem Thron. Die ganze Idee mit Identifikation und mit Priesterschaft. Ja? Er war hier, er ist durch das Leben gegangen. Er weiß, was Versuchung ist, er weiß, was Druck ist, er weiß, was satanischer Widerstand ist. Ja? Das weiß aus Erfahrung niemand im Himmel. Aber Jesus weiß es. Und deswegen kann er mitfühlen und deswegen ist er ein Hohepriester für uns. Okay, bitte?
Weil Jesus sagt ja einmal, er redet von der Herrlichkeit, also ich glaube, in Johannes, wo es so steht, ist die Herrlichkeit, die ich beim Vater hatte. Also er redet von der Herrlichkeit, die er hatte, bevor er auf die Erde gekommen ist und die offensichtlich nicht hatte, als er auf die Erde war und offensichtlich wieder zurückbekommt oder mehr zurückbekommt, nachdem er im Himmel aufgefahren ist. Und deswegen, ich weiß nicht, fällt mir schwierig zu sagen, oder Jesus einzuschränken auf das, was er auf der, in der Erde war, wenn er wieder die Herrlichkeit zurückbekommt vom Vater, die er schon hatte von Urzeiten her.
Das habe ich in keiner Weise irgendwie ignorieren oder unter den Tisch fallen lassen wollen. Er hat sich erniedrigt, er hat sich entleert, er hat, als er auf die Erde kam, als er Mensch wurde, die Herrlichkeit, die er im Himmel hatte, zurückgelassen. Allein die Tatsache, dass Gott, der allgegenwärtig ist, sich in einen menschlichen Körper einsperren lässt, ist eine gewaltige Demütigung für einen Gott. Ja. Und dann, wie Philipper 2 sagt, dann geht es noch weiter. Dann wird er ein Diener. Der, der Herrscher ist, wird der Diener. Ja. Und dann lässt er sich von denen, die er dient, dann beleidigen und schlagen und martern. Das ist Philipper 2. Ja. Er hat sich erniedrigt, wie ein Mensch. Ja. Und noch tiefer, und noch tiefer. Ja? Und deswegen hat Gott ihn erhöht und jetzt hat er diese Herrlichkeit und größere, als er vorher gehabt hat, weil er durch das gegangen ist. Aber als er Mensch wurde, hat er das zurückgelassen. Er hat nicht in seiner eigenen Kraft gedient, gelebt. Er war in völliger Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist war mit ihm und er dient dieser Gemeinschaft und dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und deswegen kann er uns ein Vorbild sein. Ja. Deswegen kann er jetzt sagen, der Geist, der auf mir war, der ist jetzt auf euch, jetzt geht, jetzt treibt Dämonen aus. Ja. Weil Jesus das, er sagt, wenn ich Geister austreibe, dann tue ich das durch den Finger Gottes. Der Heilige Geist, die Kraft Gottes. Und der Geist, der Jesus befähigt hat, zu widerstehen, ist auf uns jetzt. Und deswegen ist es nicht Willenskraft, sondern es ist Glaube an, wer mit uns ist. Glaube, was in mir ist. Ich glaube, Philipper 2 ist eine absolut grundlegende Schriftstelle zum Verständnis von Gemeinde. Und weil wir so wenig Offenbarung haben, uns auch so wenig beschäftigen mit Philipper 2, deswegen sind die Gemeinden zum großen Teil auch in dem Zustand, in dem sie sind. Ja. Paulus sagt, die Gesinnung, die in Christus Jesus war, sei in euch allen. Gemeinde kann nur funktionieren, wenn die Gesinnung Jesu in uns ist. Und das ist die Gesinnung, loszulassen, nicht zu beanspruchen. Darüber wollte ich morgen was machen.
Gibt es von euch sonst noch was, was jemand sagen will? Wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, kannst du uns einfach noch in ein Gebet mitnehmen, dass wir ja, einfach Gott eine Antwort geben auf das, was du gesagt hast. Ich meine, letztendlich müssen wir die Antwort jeden Tag geben. Ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir vielleicht eine Antwort geben.
Okay, das mache ich gerne.
Und gemeinsam beten.
Genau. Und du machst das zu deiner Antwort und nicht irgendwie, na nur bet mal schön und hast gut gebetet, Amen, sondern...
Genau. Ja? Mach einfach, dass du dich als Sprecher machst und wir können uns da einklinken.
Halleluja. Vielleicht, der Markt steht doch auf, dass man die letzten Sauerstoffreserven in diesem Raum hier.
Die Tür auf, ja. Tropisch.
Halleluja. Oh Vater, wir danken dir so sehr für dein wunderbares Wesen. Danke für dein Feuer, für deinen Eifer, für dein brennendes Verlangen, für Gerechtigkeit zu stehen und Gutes zu tun und zu segnen und zu helfen, dass es niemals nachlässt, dass es niemals aufhört. Du bist Eifer, du bist Verlangen, du bist Sehnsucht. Du hast ein brennendes Verlangen. Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass wir anders leben können als die übrigen Menschen auf diesem Planeten. Wir danken dir. Sie holen ihre Stimmung aus den Umständen. Sind sie gut, dann ist die Stimmung gut. Sind sie schlecht, ist die Stimmung schlecht. Aber wir danken dir für Erlösung. Wir danken dir, dass wir dieser Abhängigkeit vom Sichtbaren entronnen sind, weil wir erlöst sind, weil wir transferiert sind in neue Dimensionen, wo deine Kraft uns zur Verfügung steht. Durch Wahrheit. Und Vater, wir wollen das neu festmachen und immer wieder festmachen. Wir geben eine Demonstration der Auferstehung Christi aus den Toten, indem wir der Hoffnungslosigkeit widerstehen, indem wir der Mutlosigkeit, der Lähmung, der Lustlosigkeit, der Passivität und der Trägheit widerstehen. Wir geben eine lebendige, sichtbare Demonstration, dass etwas mit uns passiert ist. Und dass etwas am Kreuz passiert ist, dass dein Sohn die Macht der Lüge gebrochen hat, ein neues Leben, ein unvergängliches Leben hervorgebracht hat. Und das ist in uns. Und wir wollen lernen, uns zu disziplinieren. Wir wollen lernen, unseren Sinn zu richten auf das, was du getan hast und wer du bist und wie du bist. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt und der uns diszipliniert und unterweist und trainiert, Nein zu sagen, dem weltlichen Begehren sich gehen zu lassen, passiv zu sein, träge zu sein, Verantwortung auf andere abzuwälzen. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns trainiert. Und wir nehmen dieses Training an und wir wollen uns unsere Gedanken und unsere innere Sicht nicht verstellen lassen durch Lügen, die wir so auf uns reinprasseln lassen, sondern wir ergreifen dein Wort jeden Tag und füllen uns und richten uns aus und lassen uns prägen, lassen uns in klare Bahnen bringen durch dein heiliges, unveränderliches Wort. Vater, wir wollen lernen, eifrig zu sein. Wir wollen lernen, beständig zu sein. Wir wollen lernen, in Hoffnung zu bleiben. Wir wollen lernen, in Dankbarkeit zu bleiben. Wir wollen lernen, in einer Atmosphäre zu leben, die der Kinder Gottes würdig ist. Oh, wir danken dir für all die Gelegenheiten, die du uns gibst. Und wir werden Acht geben auf unsere Prioritäten. Und das Erste am Morgen ist dir Raum zu geben. Dafür zu sorgen, dass unsere Seele sich erhebt, dass Hoffnung und Zuversicht da ist. Eine Perspektive, wer du bist und warum wir leben und wofür wir leben. Und wir leben nicht für die Dinge von hier und jetzt, sondern wir leben für ewige Dinge.
Amen.
Wir danken dir, du Gott der Ewigkeit, dass du das in uns hineingelegt hast. Und wir erinnern uns an das, was du getan hast. So, wir legen uns neu fest. Wir werden gerade Wege gehen. Wir werden dein Wort nehmen. Wir werden nicht passiv sein gegenüber der Berieselung von Lügen aus unserem Fleisch, aus der Welt, vom Teufel, sondern wir werden aufstehen und den Feind zu Schweigen bringen durch Wahrheit, die in uns lebt und leuchtet und seine Kraft freisetzt. Danke dir, dass wir eine unzerstörbare Hoffnung haben durch die Auferstehung deines Sohnes aus den Toten. Wir danken dir für diesen gewaltigen Triumph. Und wir legen uns fest. Wir werden zunehmen und beständiger und entschiedener und klarer werden und fleißiger werden. Jeden Tag. Und du wirst uns erinnern und du wirst uns helfen. Und wir danken dir. Wir danken dir für Sieg. Halleluja. Über dunkle Gedanken und Perspektiven und Umstände. Wir danken dir. Und wir kultivieren diese Atmosphäre in uns. Von Zuversicht und Hoffnung. Deine Stärke soll sich ausbreiten und uns bestimmen. Und wir ehren dich, wunderbare Gott. Ehre dich. Halleluja. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja.
Amen.
Halleluja.
Noch einen Gedanken, können wir was typisch charismatisches machen?